Die Willkür der Corona-Maßnahmen ließen bei der erfahrenen Juristin Dr. Beate Pfeil sämtliche Alarmglocken schrillen. Sie setzt sich vehement gegen die WHO-Verträge ein. Nun hat sie mit dem Ärzteverband Hippokratischer Eid eine Bundestagspetition gegen die WHO gestartet, worüber ich mich nun mit ihr unterhalten werde. Frau Dr. Pfeil, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Was versprechen Sie sich von Ihrer WHO-Petition genau?
Wir sind ja, was die WHO-Pläne betrifft, jetzt in die heiße Phase eingetreten, dadurch, dass am 1. Juni ein Teil des WHO-Plans schon einen Schritt weitergekommen ist, nämlich die internationalen Gesundheitsvorschriften wurden dort zumindest nach offizieller Diktion verabschiedet. Und jetzt geht es darum, dass die Bundesregierung genau 10 Monate seit 1. Juni Zeit hat, diese geänderten internationalen Gesundheitsvorschriften, ich sage jetzt IGV, abzulehnen. Sonst treten diese automatisch innerhalb 12 Monaten in Kraft. Und mit dieser Petition fordern wir den Bundestag auf, die Regierung zu dieser Ablehnung zu bewegen durch einen Mehrheitsbeschluss. Das wäre die Zielsetzung der Petition. Wenn die Petition erfolgreich ist, können wir unser Anliegen mit genauer Begründung innerhalb des Bundestages vertreten.
Bis wann, bis zu welchem Datum können denn konkret Unterschriften gesammelt werden?
Wir haben die Petition offiziell am 26. Juni eingereicht und müssen jetzt noch schätzungsweise plus minus 2 Wochen abwarten. Das ist jetzt noch in einem formellen Prüfungsprozess. Da geht es darum, ob beispielsweise das Ganze in die Zuständigkeit des Bundestages fällt oder ob wir irgendwelche bösartigen Diskriminierungen in unserem Text haben und so weiter. Wenn das alles genehmigt ist, bekommen wir offiziell Nachricht und dann beginnt eine 4-wöchige Frist zu laufen, innerhalb derer wir 50.000 Unterschriften sammeln müssen. Und ich möchte nochmal betonen, es ist enorm wichtig, aus unserer Sicht diese Petition zu zeichnen, weil unser Vorhaben, diese internationalen Gesundheitsvorschriften zu stoppen, hängt ganz wesentlich jetzt von der Ebene der Verantwortungsträger ab. Wenn die Bundesregierung sich nicht dazu zu bewegen lässt, die IGV abzulehnen, und damit müssen wir halt leider rechnen, nicht wahr, angesichts der politischen Verhältnisse, dann haben wir immer noch die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die dann in einem zweiten Schritt sagen können, wir lehnen das Umsetzungsgesetz zu den IGV ab, weil die IGV treten in der geänderten Form in Deutschland erst in Kraft, wenn das Umsetzungsgesetz in Kraft getreten ist. Und in dem Zusammenhang möchte ich nochmal dran erinnern, mit diesem neuen IGV sind nochmals verschärfte Gefahren für die öffentliche Gesundheit und die Gesundheit jedes einzelnen Menschen verbunden. Und wir haben außerdem nochmals verschärfte Gefahren für die elementaren Grundfreiheiten, die uns eigentlich das Grundgesetz gewährleisten sollte. Also wir haben das, was wir eigentlich schon angestoßen, nicht zuletzt durch die WHO ab 2020, an massiven Schäden an Leib und Leben, an Freiheitseinschränkungen, an psychischen Schäden, an wirtschaftlichen Schäden und so weiter erlebt haben, zur Potenz zu erwarten, wenn die Änderungen der IGV durchgehen. Deshalb brauchen wir diese Ablehnung.
Frau Dr. Pfeil, es wird vielfach kritisiert, dass die Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften in einer Art Nacht- und Nebelaktion verabschiedet wurden. Der Akt damit völkerrechtswidrig war. Wie beurteilen Sie das?
Ja, das stimmt aus meiner und unserer juristischen Sicht tatsächlich. Es gibt in den internationalen Gesundheitsvorschriften den Artikel 55 Absatz 2, auf den jetzt oft verwiesen wird, der besagt, dass im Falle der Änderungen von IGV diese 4 Monate vorher als praktisch zur Abstimmung vorliegende Fassung den Staaten zugeleitet werden müssen. Warum? Die Staaten müssen sich ein Bild davon machen, welche politischen, vor allem welche rechtlichen, welche wirtschaftlichen, welche finanziellen Folgen sind mit diesen Änderungen möglicherweise verbunden, damit sie überhaupt fundiert abstimmen können. Ja, das ist ähnlich wie wenn ich zum Notar gehe und mir den Inhalt des Vertrages erstmal noch erläutern lasse, weil es so elementar ist, worüber ich abstimme, dass ich nicht einfach die Unterschrift runtersetzen darf. Und vor diesem Hintergrund ist diese Vorschrift absolut zwingend. Also die Staaten können nicht darauf verzichten, weil sie sind nicht die einzig Betroffenen. Betroffen ist am Ende auch die gesamte Bevölkerung. Betroffen ist auch die Legislative. Also es geht hier nicht nur um die Regierung, es geht hier auch indirekt um den Bundestag. Und es muss geprüft werden, die Kompatibilität vor allem mit der deutschen Verfassung, also mit dem Grundgesetz. Ja, und die haben bisher innerhalb der WHO sich an diese 4-Monatsfrist gehalten. Und nun plötzlich, wir haben das selber indirekt relativ hautnah in Genf miterlebt, hieß es zunächst während der Weltgesundheitsversammlung, nö, die IGV ging nicht durch. Und am Abend des letzten Tages, am 1. Juni, abends relativ spät, kam dann plötzlich die Nachricht, die IGV sind verabschiedet. Und dann waren wir also auch in dieser Juristengruppe, die dort vor Ort war in Genf, total schockiert, dass dieses möglich war, beziehungsweise es ist eigentlich nicht möglich. Es ist ein Völkerrechtsbruch. Die WHO verstößt gegen ihre eigenen Vorschriften. Und schon von daher muss eigentlich auch die Bundesregierung diese Änderungen ablehnen. Und dann haben wir noch ein weiteres Problem. Es hieß ja dann, es sei einstimmig verabschiedet worden. Und formal braucht es eine einfache Mehrheit. Es wären 99 Staaten gewesen. Aber kein Mensch weiß genau, wer alles dafür gestimmt hat, wie da tatsächlich die Zahlenverhältnisse waren. Wir wissen nur definitiv, dass Minimum 5, 6 Staaten, wahrscheinlich auch mehr, sich gegen die Annahme der IGV ausgesprochen haben. Also das mit der Einstimmigkeit ist schon fragwürdig. Und ich bin jetzt inzwischen noch mal etwas tiefer eingestiegen, habe erfahren, okay, es waren nicht 37, die sich für die IGV ausgesprochen haben. Es waren 43 und davon hat ein Teil für Staatengruppen die Vollmacht ausgeübt. Aber es ist ein Irrsinn, dass wir als Bürger, die direkt davon betroffen sind, bis heute nicht genau wissen, wer hat jetzt wirklich dafür gestimmt und haben wir die Mehrheit erreicht. Deshalb ist das auch eine Frage in unserer Petition. Wurde die Mehrheit überhaupt erreicht? Großes Fragezeichen. Wieder einmal sehr intransparent das gesamte Vorgehen innerhalb der WHO. Im Zweifel zu Lasten der Bürger am Ende.
Frau Dr. Pfeil, Sie haben von gefährlichen Inhalten der neuen IGV gesprochen, die unsere elementaren Grundfreiheiten in Frage stellen und vor allem auch die menschliche Gesundheit bedrohen. Welche sind aus Ihrer Sicht die gefährlichsten? Konkret, woraus ergeben sich Bedrohungen für die menschliche Gesundheit?
Also ganz neu in diese IGV eingeflossen sind jetzt tatsächlich die sogenannten relevanten Gesundheitsprodukte, so heißen die und sind auch in Artikel 1 definiert. Dazu zählen natürlich, wenig überraschend, Medikamente, Impfstoffe. Ein neuer vielleicht Skandal, da müsste man die Mediziner fragen, ist, dass dort auch die zell- und genbasierte Therapie nun neuerdings dazu gezählt wird, also damit ausdrücklich auch von der WHO unterstützt und gefördert wird. Da müsste man mal hören, welche Gefahren hiervon für die menschliche Gesundheit ausgehen können. Und vor dem Hintergrund der massiven Lobbyabhängigkeit der WHO, die uns allen ja bekannt ist, 85% freiwillige Spenden, die übrigens nicht zweckgebunden sein dürfen, das widerspricht der WHO-Verfassung ganz nebenbei, haben wir jetzt da drin stehen, die Förderung von Forschung, Produktion, Finanzierung und Verbreitung dieser Stoffe. Und Forschung heißt wiederum, wenn es sich bei sogenannten Impfstoffen um mRNA-Substanzen handelt, dann lässt sich das, so habe ich mir das erklären lassen von den Fachleuten in der Hinsicht, lässt sich das kaum von Gain-of-Function-Forschung trennen. Das heißt, es wird so argumentiert, wir müssen jetzt angesichts der Gefährlichkeit der Lage müssen wir jetzt unbedingt schon vorab Impfstoffe entwickeln. Dafür müssen wir bestimmte Viren, die dafür für Pandemien in Frage kommen, möglicherweise vorab schon künstlich mutieren lassen. Und das ist gleichzeitig Gain of Function. Und diese Viren können dann tatsächlich, das ist kaum auszuschließen, die können potenziell die Labore verlassen. Das haben wir schon erlebt mit dem SARS-CoV-2-Virus. Und dann haben wir im Endeffekt die Erklärung dafür, warum wir uns jetzt, so die offiziellen WHO-Vertreter, so auch unser Gesundheitsminister, warum wir uns jetzt im Zeitalter der Pandemien befinden. Ja, also das wäre die für mich die einzig plausible, nachvollziehbare Erklärung. Es wird die Gain-of-Function-Forschung gefördert und wir haben damit eine Gefahr, dass Pandemien überhaupt ausgelöst werden mit der Begründung, wir müssen Pandemien verhindern. Also das ist schon ziemlich verrückt. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass die WHO schon jetzt, da gibt es seit 2022 eine Liste, ein sogenanntes Emergency Use Listing, wo die Pharmafirmen, die ja gleichzeitig im Zweifel auch die WHO sponsern, sich jetzt schon mit bestimmten Medikamenten bewerben können für eine künftige Notfallzulassung, die dann relativ schnell dann zugelassen werden. Da müssen dann nur noch wenige Daten ergänzt werden. Und skandalös dabei ist, dass die WHO da zwar Experten zwischenschaltet, aber die Empfehlungen dieser Experten, das steht genau in diesem Listing Procedure drin, bleiben rein beratend. Die WHO behält die volle Kontrolle über alle daraus sich ergebenden künftigen Entscheidungen und Handlungen und sie behält sich vor, diese Expertenempfehlungen zu veröffentlichen oder nicht zu veröffentlichen. Also wir haben mit diesem neuen IGV wenn man es jetzt wirklich zugespitzt ausdrücken möchte, ein Geschäftsmodell für die Pharmabranche allererster Güte. Wir haben die massive Gefahr von Fremdsteuerung, die Staaten werden im Endeffekt verpflichtet, die Produktion noch weiter zu erhöhen. Das natürlich auch unter Berufung auf diesen Grundsatz Equity, dass nämlich die armen, weniger entwickelten Staaten jetzt unbedingt auch all diese segensreichen Stoffe bekommen sollen. Und deshalb muss noch mehr vorbereitet werden und noch mehr verteilt werden. Und was dabei auf der Strecke bleibt, ist ganz eindeutig das Recht des Menschen auf Leben, körperliche Unversehrtheit und Gesundheit. Und wir wissen alle, dass diese WHO, die potenziell dieser Fremdsteuerung anheimgefallen ist, dass die natürlich im Rahmen einer Notstandsausrufung auch Impfstoffempfehlungen und Impfpflichten vorgeben kann im Rahmen ihrer Empfehlungen. Das ist also ein unglaublicher Wahnsinn, der unmittelbar die menschliche Gesundheit bedroht im Namen des Gesundheitsschutzes. Das Sie kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
Sie haben auch gesagt, Frau Dr. Pfeil, dass elementare Einschränkungen in Bezug auf die Grundfreiheiten Teil der IGV sein werden. Woraus ergibt sich das konkret?
Genau. Also wir haben nach wie vor natürlich das schon bekannte Problem. Der Generaldirektor kann auch künftig Notlagen ausrufen, gesundheitliche Notlagen internationaler Tragweite und auf dieser Grundlage Empfehlungen aussprechen an die Staaten, die Gott sei Dank jetzt formal unverbindlich geblieben sind. Die Staaten müssen aber trotzdem umsetzen, steht auch in den IGV drin. Und das kann heißen, die WHO empfiehlt wieder 2G-Regelungen, 3G-Regelungen, Impfstoffe, Impfpflichten, Reisebeschränkungen, Handelsbeschränkungen, Behandlungspflichten für Betroffene, Kontaktverfolgung und so weiter. All diese Grundrechtseinschränkungen. Und dann haben wir zwar formal auf dem Papier bestimmte sachliche Kriterien, an die sich der Generaldirektor halten muss. Aber nach wie vor das Problem, es fehlen die Checks and Balances. Es gibt keine unabhängige Kontrollinstanz. Und ich habe jetzt inzwischen auch noch eruieren können, da hat mir die Silvia Behrendt auch den Hinweis gegeben, die Experten der WHO, deren Empfehlungen ohnehin unverbindlich sind, die müssen zwar Erklärungen über Interessenskonflikte abgeben, dass sie vielleicht vorher für die Pharmabranche gearbeitet haben, aber wer verwaltet diese Erklärungen? Natürlich der Herr Generaldirektor, und der kann sie unter Verschluss halten. Dann haben wir jetzt aber ganz neu mit diesem IGV nicht nur den Fake, also die gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite, sondern wir haben zusätzlich noch eine pandemische Notlage, die definiert ist ganz klar als Steigerungsform, noch schnellere Verbreitung, Gefahr der Überlastung der nationalen Gesundheitssysteme. Das ist eh ein seltsames Kriterium, weil jeder Staat ist ja anders aufgestellt in dieser Hinsicht. Außerdem ist das ja eigentlich staatliche Zuständigkeit. Er darf nicht auf Kosten seines Versagens in individuelle Rechte, körperliche Unversehrtheit eingreifen. Dann steht da drin die Gefahr wirtschaftlicher und sozialer Konflikte und so weiter. Also die pandemische Notlage ist noch als noch heftigere Form definiert. Und wir spüren sofort, wenn eine pandemische Notlage da ist, dann ist das natürlich als Rechtfertigung für noch heftigere, noch langdauernder, noch massivere Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit, in die elementaren Freiheiten gedacht. Und dann haben wir damit verbunden natürlich das ganz große Problem, wir kennen das schon, jetzt ausdrücklich verankert in den IGV, die Bekämpfung von Fehl- und Desinformation, die natürlich wunderbar geeignet ist als Grundlage für Zensur, die wir auch schon erlebt haben, die jetzt aber ausdrücklich drinsteht in den IGV. Damit haben wir insbesondere auch ein mit Artikel 5 des Grundgesetzes, also mit der Freiheit der Meinung, der Wissenschaft, auch der Medien, der Information, vollkommen unvereinbares Wahrheitsmonopol, das insbesondere im Bereich Gesundheit und Krankheit fatal sich auswirken kann, wenn ich einen großen Teil der seriösen Wissenschaft aus dem Diskurs ausschließe. Auch die Situation ist uns ja bereits bekannt. Das alles ist jetzt direkt in den Verträgen verankert mit dieser Bekämpfung von angeblicher Fehl- und Desinformation. Die WHO und die Mitgliedstaaten bestimmen womöglich, was das ist. Und es gibt, das ist auch interessant, über 40 Partnerschaftsverträge der WHO mit digitalen Big Tech-Firmen, die genau dieses zum Gegenstand haben, sodass es uns nicht zu wundern braucht und die aber nicht öffentlich sind. Und so braucht es uns nicht zu wundern, dass bereits jetzt schon seit Jahren alle möglichen Posts bei Instagram, Facebook, LinkedIn und so weiter sofort gesperrt werden, wenn sie den WHO-Richtlinien widersprechen. Und somit haben wir also eine Steigerungsform dessen, was wir schon erlebt haben, was uns da ins Haus stehen könnte. Die Gefahr eines fremdgesteuerten und immer autoritäreren und totalitären Gesundheitsregimes. Wir haben zwar theoretisch und rechtlich die Möglichkeit oder die Idee und den Wunsch, dass die Bundesrepublik Deutschland, wenn solche Empfehlungen von der WHO kommen, dass die Bundesrepublik sagt, stopp, wir setzen solche grundgesetzwidrigen Empfehlungen nicht um. Das wäre sogar die Verpflichtung der deutschen Staatsorgane. Aber wir haben in der Vergangenheit ja schon leider erlebt, dass dies alles ignoriert wurde. Und der Druck von der WHO wird weiter erhöht. Es gibt dann auch einen kleinen Umsetzungsmechanismus und so weiter. Das heißt, wir haben dann wirklich eine massive Gefährdung und es ist systemimmanent in diesen Verträgen verankert, dass diese permanent das Grundgesetz attackieren.
Frau Dr. Pfeil, abschließende Frage. Abgesehen von einer Unterschrift bei der Bundestagspetition, was können unsere Zuschauer sonst noch gegen die neuen IGV und die Pläne der WHO unternehmen?
Also ganz, ganz wichtig nach wie vor ist Aufklärung. Aufklärung und Information zu diesem Thema. Und ich gehe immer nach dem Prinzip vor, dass alles, was wir tun, was jeder Einzelne von uns tut, mit der eigenen Familie, wenn möglich, mit Freunden, mit Bekannten, mit Menschen, die einem zufällig über den Weg laufen, die einen im Taxi befördern oder die im Zug neben einem sitzen und so weiter, versuchen in aller Wertschätzung dieses Thema anzusprechen und dann mal sehen, wie die Reaktionen sind, Fragen stellen und so weiter, den Menschen dazu beitragen, dass sich da ein Bewusstsein entwickelt. Und es gibt oft Menschen, die werden dann mal von dem angeredet und mal von dem und dann entwickelt sich doch irgendwann vielleicht ein Prozess der Einsicht der Information. Also dieses Persönliche halte ich nach wie vor für sehr wichtig. Das ist scheinbar Kleinarbeit, kann aber dann irgendwann zu einem Dominoeffekt führen. Demonstrationen sind wichtig, ob groß oder klein. Wir dürfen zeigen, dass wir mit diesen Verträgen einfach nicht einverstanden sind und dass die Passanten, die dann diese Demonstranten sehen, wissen, aha, da gibt es Signale, da gibt es ein Thema, das ist immerhin diesen Menschen wichtig. Wer mutig ist, kann zum Beispiel auch mit Fragen auf die Straße gehen, Umfragen starten, die eventuell vorher anmelden bei der Gemeinde. Ganz, ganz wichtig ist jetzt natürlich auch die Entscheidungsebene, beispielsweise mit dem Bundestagsabgeordneten des eigenen Wahlkreises in die Sprechstunden gehen, mit denen sprechen, Informationsmaterial mitnehmen oder Briefe schreiben, selbst wenn die vielleicht vorerst im Briefkasten landen, aber dann kommen wieder Briefe und wieder Briefe. Diese Menschen müssen wissen, was hier auf dem Spiel steht. Petitionen nach wie vor ein großes Thema. Deshalb die große Bitte von uns und von allen, die unsere Petition jetzt mit unterstützen. Da ist ja jede Menge an Organisationen. Bitte diese Petition mit unterzeichnen. Das ist der Ärzteverband Hippokratischer Eid als Initiator. Das sind zum Beispiel die Ärzte für Aufklärung. Da ist MWGFD. Das sind die Anwälte für Aufklärung. Da sind die kritischen Richter und Staatsanwälte und so weiter. Ganz viele Organisationen, die sich dahinter stellen. Wunderschön auch dieser Schulterschluss, dieses Gefühl, wir stehen zusammen, wir stehen auch international zusammen. Herr Iglinski, Sie waren in Genf auch dabei bei der großen Demonstration. Das war ein wunderschöner, sich anbahnender internationaler Schulterschluss. Also wirklich tun, was wir können und auch zusammenarbeiten, um diese Verträge, die letztlich die gesamte Weltbevölkerung betreffen, zu verhindern. Dazu zählen natürlich auch die Prüfung rechtlicher Schritte. Da sind wir jetzt auch gerade dran zu überlegen, ob man die Bundesregierung auch auf rechtlichem Weg vor dem Bundesverfassungsgericht zu einer Ablehnung der IGV zwingen kann. Aber alles, was wir tun, ist nützlich. Davon bin ich persönlich überzeugt.
Frau Dr. Feil, haben Sie vielen herzlichen Dank für diese mehr als interessanten Informationen. Sie lassen uns bitte wissen, wann es soweit ist, wann die Unterschriften geleistet werden können für die Petition. Und dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung.
Vielen Dank. Und danke für die Veröffentlichung jetzt zu diesem Thema. Das hilft uns sehr. Und es können übrigens auch jetzt schon auf Papier Unterschriften gesammelt werden, die dann, wenn die Petition genehmigt ist, sofort verschickt werden können. Also da haben wir auch Listen. Und es wäre schön, wenn auch eins da vielleicht auch was verlinkt.
Das tun wir sehr gerne. Danke nochmals.
Vielen Dank.